Wir schreiben nicht nur private Belange. Wir tauschen Predigten aus, sagen uns gegenseitig die Meinung dazu. Und ich habe von ihm eine Predigt gelesen. Maria, komm rein. Ich habe von ihm eine Predigt gelesen zu einem Text, über den ich noch nie was gehört habe vorher. Es geht um die Frage nach der Vollmacht Jesu. Die Pharisäer stellen diese Frage. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn ihr Bibel lest, es gibt Texte, da wehrt sich mein Verstand. Mein normaler Verstand wehrt sich. Jesus ist so absolut in seinen Aussagen, so, er lässt keinen Spielraum, dass sich daran wirklich die Geister scheiden. Also die Bibel ist voll davon. Es fängt in der Schöpfung an. Ich habe jetzt nur mal zwei Dinge rausgegriffen. Die Liste kann jeder für sich unendlich ergänzen, weil die Bibel voll ist. Zum Beispiel Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also entweder ist das total engstirnig und, weiß ich nicht, einengend, oder es muss die Wahrheit sein. Habt ihr das schon mal andersrum gedacht? Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, das bedeutet, es gibt keinen anderen Weg. Das sagt er damit. Oder wenn er sagt, ich bin die Wahrheit, dann muss ja alles andere Lüge sein. Und das Leben, haben die anderen denn kein Leben, die ohne Jesus? Haben sie kein Leben? Das sagt er hier. Also mein normaler Verstand wehrt sich an dieser Stelle. Was ist denn mit den anderen Menschen, die ihr Leben lang nur Gutes tun, die nicht in der Kaufhalle klauen und die ihre Steuern bezahlen? Was ist denn mit denen, die ihre Frau nicht betrügen? Jesus sagt, ich bin der Weg. Dann gibt es noch eine Stelle, die kam jetzt vor kurzem im Kalender vor. Matthäus 10, Vers 37. Man kann den ganzen Abschnitt gerne mal zu Hause lesen. Da steht, wer Vater oder Mutter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn und Tochter mehr lieb hat als mich, ist meiner nicht würdig. Also hier werden meine tiefsten menschlichen Gefühle hinterfragt. Gott ist doch Liebe, ich soll doch meine Kinder lieb haben. Was verlangt er hier von mir? Er ist doch der liebe Gott, warum ist er auf einmal so komisch? Wer ist der überhaupt, der sich so etwas anmaßt, so etwas zu sagen? Wer hat ihm solch eine Macht, solch eine Befugnis erteilt, so etwas zu verlangen? Wer ist der denn? Diese Frage nach der Vollmacht Jesu, die wird uns in drei verschiedenen Evangelien überliefert. Rausgegriffen habe ich Matthäus 21, Verse 23 bis 27. Und als er in den Tempel kam und lehrte, traten die hohen Priester und die Ältesten des Volkes zu ihm und fragten, aus welcher Vollmacht tust du das? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder war sie von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Der erste Vers, 23, als er in den Tempel kam und lehrte, was für ein Problem haben die Hohenpriester und die Pharisäer mit ihm? Wenn ihr den Abschnitt mal lest dort im Matthäusevangelium, er ist gerade eingezogen nach Jerusalem. Er wurde gefeiert wie ein König. Die Menschen haben ihm zugejubelt, haben ihre Kleider ausgebreitet. Kurz darauf ist die Tempelreinigung, wo er die Händler rausschmeißt. Wir haben heute Morgen noch gesprochen beim Frühstückstisch, dieses Handeln mit Opfergaben war ein unwahrscheinliches Geschäft für die Pharisäer. Da wurde richtig Geld verdient. Und Jesus schmeißt die raus. Also er greift ihn an den Geldbeutel und setzt sich über ihre Autorität, über das, was sie ja, wo sie meinen, das steht ihnen zu, das ist ihr Recht. Darüber setzt er sich hinweg. Und dann lehrt er. Das Lehren ist ein Privileg. Dazu braucht es eine Ausbildung, genau durch diese Personen. Es kann doch nicht jeder daherkommen und einfach lehren. Wer ist er denn, der da vorne steht und redet? Der hat ja noch nicht mal Theologie studiert. Ich. Diese Frage nach der Lehrvollmacht ist auch heute eine Frage. Es gibt Bestrebungen heutzutage, dass nur noch ordinierte Mitarbeiter eingestellt werden dürfen, ohne Schwierigkeiten. Leute mit einer anderen theologischen Ausbildung dürfen in unserem Bund nur noch mit Sondergenehmigung eingestellt werden. War damals wahrscheinlich nicht anders. Es kann doch nicht einfach einer daherkommen, der Sohn eines Zimmermanns, und stellt sich da im Tempel hin und lehrt die Leute. Das Wort Lehre, es gibt eine einzige Grundlage für Lehre, und das ist die Heilige Schrift selbst. Es kann keine andere Grundlage geben. Der Prüfstein unseres Redens, unseres Lehrens, unserer Vollmacht ist das Wort Gottes selbst. Wir wissen, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Die Predigt aber muss aus dem Wort Gottes kommen. Alles andere davon Abweichende muss verworfen werden. Und was die Schriftgelehrten richtig erkannt haben, ist, dass es die Aufgabe der Ältesten ist, darüber zu wachen, über die Lehre. Das wussten sie. Es geht in der Gemeinde nicht um erbauliche, freizeitfüllende Betrachtungen, sondern die Menschen sollen zum Glauben an Gott geführt werden. An dieser Stelle verlasse ich mal meinen Michael und sage, was passiert denn eigentlich, wenn Leute eine Predigt hören? Sie denken darüber nach. Sie ziehen vielleicht ihre Schlüsse oder auch nicht. Eine wirkliche Veränderung kann nur Gottes Wort selber bewirken. Dieses Wort, das die Kraft hat, Dinge zu erschaffen, materielle Dinge zu erschaffen, aber auch Glauben zu bewirken, Umkehr zu bewirken. Die Neugeburt eines Menschen geschieht nur durch Gottes Wort und durch seinen Geist. Die beste psychologische Ausbildung ist zu nichts nütze in dieser Hinsicht. Auch unser Zeugnis in der Welt, wenn wir außerhalb der Gemeinde, wenn wir am Montag, Dienstag in unserem Beruf sind und wir möchten anderen Menschen was von Jesus erzählen, wenn wir das versuchen, ohne Gottes Wort zu tun, wird es nichts nützen. Sicherlich sollen wir auch lieb und nett sein und dürfen auch gerne helfen, aber wenn es dabei bleibt, hilft es niemandem. Allein das Wort Gottes ist unsere Vollmacht, den Menschen die gute Nachricht von der Erlösung durch Jesus Christus weiterzusagen. Genau das ist nämlich der Auftrag an die Gemeinde. Es ist gut, soziale Projekte zu unterstützen. Es ist auch gut, für Open Doors zu spenden. Aber was nützt ein voller Bauch, der verloren geht? Es muss immer beides sein. Es muss beides sein. Und jetzt kommen wir mal auf die Pharisäer zurück. Was wollen die eigentlich von Jesus? Wollen sie eine Antwort auf ihre Frage haben? Es sind Spitzfindigkeiten. Spitzfindigkeiten wie zum Beispiel mit dem Steuergroschen. Da geht es auch nicht darum, eine Antwort zu hören. Es geht darum, Jesus aufs Glatteis zu führen. Oder denkt an die Ehebrecherin, wo Jesus gefragt wird, was sollen wir mit ihr tun? Da geht es auch darum, ihn aufs Glatteis zu führen. Und er sieht natürlich diese Gedanken und er stellt ihnen die eigene Motivation vor Augen. Er dreht den Spieß sofort um und zeigt dadurch, was es wirklich geht. Er steht jetzt den Menschen gegenüber, von denen er weiß, dass sie sein Ende bereiten werden. Der Zeitpunkt fürs Ende ist in diesem Augenblick noch nicht gekommen. Deswegen sagt er ihnen nicht in diesem Moment, dass er der Sohn Gottes ist, weil das seine Tätigkeit sofort beendet hätte. Die Antwort Jesu zeigt jedoch, wie überlegen er seinen Widersachern ist. Sie können ihn mit ihren Fragen nicht fangen. Den Zeitpunkt, wann er in ihre Hände fällt, bestimmt er. Er wird nicht von ihnen getötet, er lässt sein Leben freiwillig. Er antwortet mit einer Gegenfrage. Ich will euch auch eine Sache fragen. Wenn ihr mir die sagt, will ich euch auch sagen, aus welcher Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Eigentlich eine ganz einfache Frage, oder? Man muss sich nur entscheiden, war sie vom Himmel oder war sie es nicht? Egal wie man sich entscheidet, wenn man die Frage beantwortet, wird Jesus auch die Frage nach seiner Vollmacht beantworten, hat er ja gesagt. Gleichzeitig liegt in der Beantwortung dieser Frage aber auch schon die Antwort auf die Frage nach seiner Vollmacht. Er stellt ihnen ihre eigene Frage vor Augen. Wollt ihr wirklich hören, in welcher Vollmacht ich handle? Johannes, der Täufer, war der Wegbereiter Jesu. Er hat die Menschen auf Jesu Kommen vorbereitet. Er hat gerufen in der Wüste, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er hat gesagt, als er Jesus gesehen hat, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er hat gesehen und bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Dann war da noch die Stimme vom Himmel bei der Taufe Jesu. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Gott selbst stellt sich zu ihm. Das ist den Pharisäern bekannt. Sie stellen diese Frage aber trotzdem. Es geht ihnen also gar nicht darum, die Antwort Jesu zu hören, sondern sie wollen ihn mundtot machen. Sie wollen ihn auf ihre Art und Weise mundtot machen. Da bedachten sie es bei sich selbst und sprachen, sagen wir, sie war vom Himmel, so wird er zu uns sagen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Sagen wir aber, sie war von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Hier haben wir das ganze Dilemma des natürlichen Menschen vor Augen. Egal, wie ich mich entscheide, egal, worum es dabei geht, eine Entscheidung zieht immer Konsequenzen nach sich. Der Volksmund bekundet dazu recht freimütig, dass es schier unmöglich ist, es jedem Menschen dabei recht zu tun. Es allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Dessen waren sich offensichtlich auch die Widersacher Jesu sehr bewusst. Sie steckten in der Zwickmühle, sie wussten nicht raus. Wie ist es nun bei den Menschen, die das Evangelium hören, denen es aber nicht auf fruchtbaren Boden fällt? Steht vor ihnen nicht auch die Frage, wenn sie die gute Nachricht gehört haben, warum habt ihr nicht geglaubt? Mit der Beantwortung dieser Frage, mit der Frage, Wie man sich zum Sohn des lebendigen Gottes stellt, spricht jeder Mensch sein eigenes Urteil im für alle Menschen kommenden Gericht. Wir können versuchen, ihr auszuweichen, wie so oft, wenn eine Entscheidung unbequem ist, behaupten wir wüssten es nicht. Unwissenheit wird nicht vor Strafe schützen. Und unwissend ist niemand von uns. Jeder, der hier sitzt, der klaren Verstandes ist, der die Worte verstehen kann, steht vor dieser Frage. Im Alten Testament beim Propheten Micha steht ein Vers im 6. Kapitel, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Jesus ist bis heute der Eckstein, an dem sich Leben und Tod scheidet. Ein Stolperstein, ein Stein des Anstoßes für die, die verloren gehen. Der Schlussstein, der ewige Fels für die, die am Ende dieser Weltzeit gerettet werden. Wie sieht es in den Gemeinden aus? Geht es uns nicht allzu oft auch, wie den Befragten in diesem Bibelabschnitt? Da spricht ein Wort der Predigt oder eine Bibelstelle beim Lesen uns direkt an und hinterfragt uns. Wie reagieren wir darauf? Also der Idealfall wäre, wir hören es, wir tun Buße, wir kehren um, wir gehorchen. Tun wir das? Also ich tue es nicht immer. Manchmal drücken wir uns auch vor einer Entscheidung. Und dann kommen so Gedanken, wie hat Gott das wirklich gesagt? Verlangt er das jetzt wirklich von mir? Könnt ihr euch noch an die Textstelle vorhin erinnern mit den Kindern und mit den Eltern? Verlangt Gott das wirklich von mir, diese absolute Hingabe? Ja, das tut er. Und die Frage, hat Gott das wirklich gesagt, die kommt uns bekannt vor. Wir wissen, dass sie nicht vom Heiligen Geist gestellt wird. Oder sagen wir, wenn wir angesprochen werden, ja, und tun es dann doch nicht. Im Matthäus-Evangelium wird uns von einem Brüderpaar berichtet, die zur Arbeit geschickt werden. Der eine sagt ja und geht nicht, und der andere sagt nein und geht nachher aber doch. Wer von beiden hat den Willen Gottes getan? Die Pharisäer wissen es, der doch geht. Wie viel kürzer wäre oft unser Weg, wenn wir gleich gehorchen würden? Wisst ihr, Gottes Liebe ist unumstößlich zu uns und er verfolgt das Ziel, dass wir im Himmelreich ankommen. Und er schiebt und drückt uns in diese Richtung. Und je mehr wir gegenhalten, desto mehr muss er schieben und drücken. Es sei denn, wir sagen ganz konsequent, nein, lass mich in Ruhe. Uns begegnen viele Dinge, die uns, also bei mir ist es so, die mich menschlich demütigen, weil ich genau das brauche. Weil er größer werden muss und ich kleiner. Und jeder von uns wird so seine Punkte haben, wo Gott an uns arbeitet. Wenn man ein Kind fragen würde, gefällt dir immer, was deine Eltern mit dir tun? Wenn es antworten könnte, weiß nicht, Ole würde bestimmt nein sagen. Sie würden zu viele Süßigkeiten essen und sie würden zu lange Fernsehen gucken und sie würden sich nicht ausreichend waschen. Und genauso ist es mit uns auch. Auch wir brauchen Erziehung. So, wie ist es nun, wenn wir Gottes Wort hören? Es gibt da ein göttlichen Dreiklang, das kann man sich gut merken, finde ich, von für wahr halten, Vertrauen und Hingabe. Hingabe kann man auch gehorsam aufschreiben. Für wahr halten ist die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung. Aber das haben die Dämonen auch getan. Die wussten auch, dass es Jesus gibt, dass er der Sohn Gottes ist, das wussten sie. Das hat sie aber nicht gerettet. Also für wahr halten, dann Gott vertrauen. Ich habe hier ein Beispiel, hat er aufgeschrieben, für Vertrauen. Über die Niagara-Fälle wurden früher immer, da haben die Drahtseile gespannt und dann sind da irgendwelche Leute rübergelaufen. Manche waren so übermütig, die haben sich die Augen verbunden. Manche sind mit Schubkarre darüber gefahren. Und dann ist da einer auf so einem Drahtseil mit seiner Schubkarre immer hin und her und fragt dann die Zuschauer, glaubt ihr, dass ich das kann? Ja. Würdet ihr euch reinsetzen in meine Schubkarre? Nein. Also, Gott ist natürlich kein Seiltänzer und er hat auch keine Schubkarre. Wir glauben, dass er der Sohn Gottes ist, dass er für uns gestorben ist. Vertrauen wir ihm unser Leben an oder vertrauen wir immer noch auf die eigene Kraft? Lassen wir uns von ihm tragen oder wollen wir selber laufen? Wohin führt unser selber Laufen manchmal? Und der dritte Punkt, die Hingabe oder der Gehorsam, da hatte ich gleich den Jakobusbrief im Kopf. Glaube ohne Werke ist tot. Das ist also das Zeichen dafür, dass man glaubt, dass man versucht, ihm zu gehorchen. Ich weiß, dass wir das niemals hinbekommen werden. Wir werden keine vollkommenen Menschen sein. Aber wir dürfen es versuchen. Und wir dürfen ihn machen lassen in unserem Leben. Und wir dürfen für Schuld um Vergebung bitten. Wir müssen nicht mit dem Paket jeden Morgen wieder neu aufstehen und damit loslaufen. Wir dürfen es ablegen. Benjamin hat erst aus dem Epheserbrief vorgelesen, die guten Werke, die wir tun dürfen, denen wir wandeln sollen, die hat er schon vorbereitet. Wir dürfen jeden Morgen neu fragen, Herr, was dürfen wir heute tun? Zeige uns die Menschen, denen wir etwas sagen dürfen von dir, auch wo wir praktische Dinge tun können. Warum legt Gott uns Dinge aufs Herz, so wie bei Open Doors? Warum tut er das? Es ist gut, dass er uns noch Dinge aufs Herz legt. Es wäre ein sehr schlechtes Zeichen, wenn da nichts mehr sich regt. Und dann dürfen wir auch gerne gehorchen. Wir müssen immer prüfen. Eine Regung des Herzens muss sich an der Schrift prüfen lassen. Gutes zu tun kann nicht falsch sein. Wir sollen teilen mit unseren Geschwistern. So, und jetzt kommen wir irgendwo nochmal auf die Pharisäer zurück. Die Frage nach der Vollmacht wollen sie eigentlich gar nicht beantwortet haben. Jesus antwortet ihnen nicht. Er sagt zu ihnen, ich sage euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Er antwortet ihnen nicht. Kennen wir das, dass wir auf Gebete keine Antwort erhalten? Ich kenne das. Muss man gucken, warum antwortet er ihnen nicht? Weil sie die Frage gar nicht ehrlich stellen und weil sie die Antwort gar nicht hören wollen. Geht es mir manchmal nicht auch so, dass wenn ich bete und um Dinge bete, dass ich eigentlich die Antwort schon lange weiß, ich sie nur nicht hören möchte und ich darauf warte, das zu hören, was ich mir wünsche? Es gibt so Stellen, auch zum Thema Gebet in der Bibel, mit denen ich ganz schwer nur zurechtkomme, dass Gott uns verspricht, wenn ihr bittet in meinem Namen, so will ich euch das geben. Warum geschieht das manchmal nicht? Was ist mit meinen Bitten falsch? Sind meine Bitten vielleicht egoistisch? Woran liegt es? Will ich die Antwort tatsächlich hören? Wenn wir wie kleine Kinder anfangen, Jesus zu vertrauen, die Dinge, die er uns aufs Herz legt, Schritt für Schritt zu befolgen, wird unsere Erkenntnis auch wachsen, werden wir selber wachsen. Wieder mal trifft das alte Kinderlied. Lies deine Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Er hat jetzt hier noch eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Die Vollmacht von Predigt und Lehre ist einzig und allein auf Jesus und sein Wort gegründet. Die Frage nach der Vollmacht Jesu verlangt nach einer klaren Antwort. Auch von uns. Nicht wir haben über das Wort Jesu zu richten, zu entscheiden, ob es für uns relevant und annehmbar ist, sondern sein Wort ist unser Richter. Der Richter unserer Gedanken, unserer Gefühle und unseres Tuns. Wir dürfen dem Anspruch des Wortes Gottes nicht ausweichen, wenn wir uns seines Zuspruches auch gewiss sein wollen. Nur wenn wir auf das Hören des Wortes, wenn das Glaubensgehorsam nach sich zieht, aktives Tun, werden wir ganz praktisch erleben, was es bedeutet, wenn Jesus verheißt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. An dieser Predigt fehlte mir was, habe ich hinzugefügt. Gibt es nur eigentlich eine konkrete Antwort auf das, was die Pharisäer gefragt haben? Die wollten die Antwort nicht hören, aber ich möchte sie gerne hören. Wer eine Bibel hat, kann mal aufschlagen. Johannes 14. Johannes 14, Verse 9 bis 11. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selber aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Jesus sagt uns eindeutig, dass er das redet, was Gott ihm aufträgt. Es gibt noch viele andere Stellen. Da Beginn des Johannesevangeliums, er ist das fleischgewordene Wort Gottes, er selbst. Er war vor Erschaffung der Welt da. Durch ihn wurde die Welt erschaffen. Uns ist diese Frage nach der Vollmacht klar. Ich wurde auch an die Bibelstunde erinnert, Jesus wird auch der Richter sein vor dem großen weißen Thron für die Gottlosen. Er ist der Richter dieser Welt und gleichzeitig ihr Retter. Ich wünsche euch und mir, dass wir das jeden Tag bekennen können. Jesus ist der Herr, aber auch mein Herr. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich lade euch ein,